achten will, der kann gerne an dieser Aktion auch mitmachen. Auf der Webseite von 7wochenohne.evangelisch.de findet man dazu noch mehr Infos. Und man kann sich auch für so einen Newsletter einschreiben, der jede Woche einmal so Impulse weitergibt zu diesem Thema. Die närrische Karnevalszeit ist wie eine Maske, die die Menschen über ihr wahres Leben legen und sie blenden aus, was sie bedrückt und ihnen Sorgen macht. Die Nöte im Alltag werden dadurch aber nur größer und das mit dem Ausblenden nimmt ja die Sorgen im Endeffekt nicht weg. Wir wollen heute einmal nach so einem anderen Weg schauen, danach schauen, was uns Zuversicht geben kann und ja, was uns dabei helfen kann. Auch wenn es Katastrophen, wenn es Leiden gibt im Leben und ob es trotzdem Grund zur Zuversicht gibt. Und genau diese Spannung, in der wir auch immer wieder stehen, dass wir trotz Herausforderungen nach diesem Grund zur Zuversicht suchen oder suchen können, steht auch der Predigttext, über den ich heute predigen werde, in Lukas 18, die Verse 31 bis 43. Jesus nahm die 12 Jünger beiseite und sagte zu ihnen: Hört zu, wir gehen jetzt nach Jerusalem. Dort wird alles eintreffen, was die Propheten über den Menschensohn geschrieben haben. Er wird den Fremden übergeben, die Gott nicht kennen. Sie werden ihren Spott mit ihm treiben, ihn beleidigen und anspucken. Sie werden ihn auspeitschen und töten. Doch am dritten Tag wird er auferstehen. Die Jünger verstanden kein Wort, was Jesus sagte, blieb ihnen verborgen. Sie wussten nicht, wovon er sprach. Als Jesus in die Nähe von Jericho kam, saß ein blinder Bettler am Straßenrand. Er hörte die Menge vorbeiziehen und fragte, was da los sei. Er erfuhr, dass Jesus von Nazareth vorbeikomme. Da rief er laut: Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir! Die Leute, die Jesus vorausgingen, wollten ihn zum Schweigen bringen, aber er schrie noch lauter: Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir! Da blieb Jesus stehen und ließ ihn zu sich holen. Als er herangekommen war, fragte ihn Jesus: Was soll ich für dich tun? Er antwortete: Herr, ich möchte wieder sehen können. Jesus sagte: Du sollst sehen können. Dein Glaube hat dich gerettet. Im gleichen Augenblick konnte der Blinde sehen. Er dankte Gott und ging mit Jesus und alle, die dabei waren, priesen Gott. Es sind zwei kurze Erzählungen, die wir hier in diesem Textabschnitt haben. Und der erste beginnt mit den 12 Jüngern, die voller Zuversicht waren. Sie waren auf dem Weg mit Jesus nach Jerusalem. Und sie hatten in den vergangenen Jahren viel mit Jesus erlebt, hatten einiges dafür aufgegeben, um von Jesus zu lernen, seine Worte zu hören, seine Taten zu sehen und das Leben mit Jesus zu teilen. Sie hatten viele Wunder miterlebt, verschiedene Heilungen, Dämonenaustreibungen, Speisungswunder. Selbst die Natur hat den Anweisungen Jesu gehorcht. Und sie haben all seine Reden gehört, seine Ermahnungen und Ermutigungen, seine Ansprüche gegenüber Gott und den Menschen. Sie haben in dieser Zeit viel gelernt und auch selbst ausprobiert. Sie sind selbst losgezogen und haben gemerkt, wie durch Gottes Vollmacht Wunder geschehen können. Die 12 Jünger sind also voller Zuversicht, dass dieser Jesus, der ihr Leben so komplett verändert hat, immer und ihnen so viel von Gott beigebracht hat, sie Gott neu kennengelernt haben, dass dieser Jesus der verheißene Messias sein wird. Der Sohn Gottes, der die ganze Menschheitsgeschichte neu schreiben und endlich das Reich Gottes vollenden wird. Yes, he can, könnte man sagen, war ihr Motto. Sie haben alle Hoffnungen, alles Vertrauen in Jesus hineingelegt. In den vergangenen Jahren, als die Jünger mit Jesus unterwegs waren, ist natürlich nicht immer alles gut gegangen. Es gab auch die ein oder andere Herausforderung, sie mussten Dinge entbehren. Und obwohl Jesus den Menschen mit unvoreingenommener Liebe und einem großen Vertrauensvorschuss immer wieder begegnet ist, wurde er nicht überall mit offenen Armen empfangen. Gerade von den jüdischen Gelehrten hat Jesus viel Gegenwind bekommen. Und auch die Jünger haben nicht immer hundertprozentig verstanden, was Jesus ihnen wirklich sagen wollte. Und manche Reden haben sie ganz schön durcheinander gebracht. Aber in allem haben sie immer wieder Gott ihm vertraut. Und sie waren sich sicher, dass Gott Jesus zu ihnen geschickt hat und dass sie durch Jesus Gott besser kennengelernt haben. Und jetzt sind sie unterwegs nach Jerusalem und Jesus hat schon vorher ein paar Mal davon erzählt und jetzt fängt er wieder an mit diesem Menschensohn, der erfüllen wird, was die Propheten alles vor Jahrhunderten schon angekündigt haben. Und die Jünger spüren, dieser Menschensohn, von dem Jesus redet, das ist ihr Jesus. Und doch konnten sie überhaupt nicht verstehen, was er ihnen damit sagen möchte. Denn das, was Jesus hier sagt, klingt überhaupt nicht mehr nach Vollendung, sondern es klingt nach Zerbruch, nach Kapitulation, nach Scheitern. Der Menschensohn wird den Fremden ausgeliefert, verspottet, beleidigt, angespuckt, ausgepeitscht und getötet. Das passt überhaupt nicht in das Gottesbild und auch nicht in das Jesusbild, wie sie Jesus die letzten 3 Jahre kennengelernt haben. Das passt nicht zu ihrer Zuversicht, an der sie gerne festhalten wollen und von der wir wissen, dass sie auch recht damit hatten. Aber wenn sie erstmal in Jerusalem angekommen sind, wird ihre Zuversicht zutiefst erschüttert werden. Aber sie wird sich auch bestätigen. Denn es ist Gott, der ihnen in Jesus begegnet. Und Gottes Zusagen behalten ihre Gültigkeit trotz der Zweifel, der Angst und der Sorge. In dem Text heißt es, die 12 verstanden kein Wort. Was Jesus sagte, blieb ihnen verborgen. Sie wussten nicht, wovon er sprach. Ein Vers, und da wird dreimal erklärt, wie unverständig die Jünger waren. Die haben nichts begriffen von dem, was Jesus hier erklärt hat, von dem Menschensohn. Und in diesem einfachen Vers hat er ja eigentlich vorher ganz deutlich gesagt, was alles passiert. Der hat wirklich eindeutige Worte benutzt. Der wird angespuckt, der wird ausgepeitscht, er wird getötet werden. Also das war eindeutig und trotzdem sagen die Jünger, ich verstehe nichts von dem, was du hier sagst. Aber, das fasziniert mich an diesem Text, damit ist es auch gut. Alles andere scheint dem Evangelisten nicht erzählenswert gewesen zu sein. Wir erfahren nicht, ob Jesus mit ihnen darüber schimpft oder ob er sie wenigstens ermahnt, dass sie doch begreifen müssen, was passiert. Wir hören auch nicht darüber, ob die Jünger danach zweifelnd und tuschelnd weitergegangen sind und sich die ganze Zeit gefragt haben, sag mal, was soll denn das und begreife ich denn das alles? Die Jünger gehen weiter mit Jesus, das erfahren wir aus dem Text. Sie begleiten ihn und bleiben an seiner Seite. Die Jünger sind weiterhin Jesu engste Ansprechpartner. Jesus bezieht sie weiterhin mit ein. Er zieht mit ihnen herauf nach Jerusalem und er plant sie mit ein in der Organisation von dem Abendmahl, bevor er dann hingerichtet wird. Er spricht weiter auch zu den anderen Menschen. Er heilt weiterhin. Er spricht zu den Volksmengen und zu denen, die ihn hören wollen. Und er wendet sich weiterhin denjenigen zu, die andere Menschen oder vor allem die jüdischen Gelehrten meiden, weil sie als Sünder abgestempelt werden. Trotz der Unsicherheiten, Fragen und Zweifel gehen die Jünger also weiter mit Jesus. Und Jesus geht weiter mit den Jüngern. Ich finde es ein sehr schönes Bild dafür, wie Gott trotz Leiden, egal ob es jetzt psychische oder physische Art ist, wie Gott trotzdem weitergeht und wie Gott seinen guten Willen für uns Menschen trotzdem versucht, weiter durchzusetzen. Gottes Heilszusage wird nicht nur trotz des Leidens, sondern gerade im Leiden vollendet werden. Nur durch den Tod Jesu kann Jesus den Tod auch überwinden. Und nur weil die Jünger dieses Leiden nicht verstehen, kennt Jesus das tiefste Leid und die größte Einsamkeit. Nämlich die, wenn die Freunde es nicht schaffen, in der größten Not für einen zu wachen und zu beten. Nur weil die Jünger das nicht begriffen haben, kennt Jesus, wie das ist, allein zu sein, einsam zu sein, verlassen zu sein. Und weil Jesus das erlebt hat, kann er es auch verstehen, wenn wir das erleben. Wenn wir an unsere Grenzen stoßen und in die tiefsten Tiefen blicken. Vielleicht konnten die Jünger diese detaillierten Ankündigungen von Jesus noch gar nicht verstehen. Auf manche Erfahrungen in unserem Leben können wir uns nicht vorbereiten. Niemals. Wir spüren erst, wenn wir drinstecken, wie sehr sie alles durcheinander bringen und welche Fragen, Sorgen und Zweifel sie in uns aufwerfen. Und manchmal ist es so, dass wir im Nachhinein von so einer Krise oder einer schwierigen Situation verstehen, warum das vielleicht passiert ist, aber oft auch nicht mit Sicherheit. Und obwohl Jesus das Beste für unser Leben möchte, stellen wir fest, es ist nicht alles gut, was wir erleben. Und da ist diese Spannung in unserem Leben immer wieder. Und diese gleiche Spannung erahnen auch die Jünger in dieser Situation. Und zugleich gibt es weiterhin für sie Grund zur Zuversicht. Denn nach dieser ganzen Aufzählung, was der Menschensohn alles erleiden will, sagt er auch, am dritten Tag wird er auferstehen. Jesus kennt das Leiden, die Einsamkeit, die Entwürdigung und den Schmerz. Auch darin können wir ihm begegnen. Aber das ist nicht das Ende von allem. Und, was ich auch sehr befreiend finde, auch ohne, dass die Jünger alles verstehen, obwohl wir manchmal blind sind, dürfen wir ihm trotzdem nachfolgen und an seiner Seite bleiben. Das schließt sich nicht aus. Wir müssen nicht alles verstehen, nicht alles begreifen, um an Jesu Seite zu sein. Der zweite Teil von diesem Predigttext wirft diese Dimension noch einmal auf, wie es ist, wenn wir blind sind und trotzdem alle Hoffnung und Zuversicht auf Jesus setzen können. Und der Schlüssel liegt darin, ihn auf Jesus zu setzen. Von Jesus hat der Blinde alles erwartet. Auf ihn hat er sein Vertrauen gesetzt. Da sitzt also dieser Blinde am Stadttor von Jericho und hat vermutlich ein paar seiner besten Tage im Jahr. Denn durch die vielen Pilger, die auf dem Weg nach Jerusalem zum Passafest waren, kommen viele Reisende vorbei und sein Alltagsgeschäft als Bettler am Straßenrand zu setzen, ist erstaunlich gut. Er ist als Blinder ausgeschlossen aus der Gesellschaft. Er kann nicht sehen und ihm fehlt dadurch eines seiner wichtigsten Sinnesorgane. Er kann sich nicht an optischer Schönheit freuen. Was für ein großer Verlust. Aber viel härter trifft ihn der Ausschluss aus der Gesellschaft. Wenn man blind war zu damaliger Zeit, konnte man an eigentlich gar nichts des gesellschaftlichen Lebens teilnehmen. Er gehört nicht dazu. Er darf am sozialen Leben nicht teilhaben. Und er wird auch wirklich als weniger wertvoll betrachtet als andere Menschen. Er ist nicht mehr gleichberechtigt. Er ist diskriminiert, diffamiert, er wird gemieden. Und so sagt er zu Jesus, ich will wieder sehen können. Wahrscheinlich konnte er mal sehen, sonst hätte er es nicht so formuliert. Und da ist immer auch die Frage dahinter, was hat denn dieser Mann getan? Was ist ihm passiert, dass er sein Augenlicht verloren hat? Und zu damaligen Zeiten erklärte man sich fast alles, wie dieser Mann im Video übrigens auch, der heute lebt, dass er gesagt hat, es gibt einen Zusammenhang zwischen Tun und Ergehen, also was ich tue, das hat Folgen. Und so haben die Menschen damals alles erklärt. Und wenn jemand Schicksalsschläge erlitten hat, wenn jemand krank war, dann war das klar, er hat irgendetwas getan und es gibt eine Ursache für diese Krankheit. Vielleicht hat dieser Mann sich täglich gefragt, was er nur falsch gemacht hat und was er wieder tun kann, damit es ihm wieder besser gehen könnte. Der Blinde lebte auch in einer großen Spannung, mit seinem Leben nicht zufrieden zu sein und trotzdem sich irgendwie damit abfinden zu müssen. Von seinen Mitmenschen abhängig zu sein, von dem Lebensgefühl, nichts wert zu sein. Sein Leben war geprägt von tiefster Verzweiflung. Und nun hört er wieder Menschen an ihm vorbeigehen, wie schon den ganzen Tag, aber irgendetwas ist anders. Irgendetwas ist anders als bei den Leuten, die vorher vorbeikamen. Vielleicht hat er sogar darauf gewartet, dass dieser Jesus von Nazareth vorbeikommen wird. Denn er hat offensichtlich schon einiges von ihm gehört. Heilungen und Wunder sind ihm zu Ohren gekommen und das Gerücht, dass dieser Wanderprediger, dieser Jesus, eine besondere Beziehung zu Gott hat. Er hat die Zuversicht, dass Jesus etwas verändern kann und vor allem, dass Jesus etwas für ihn persönlich verändern kann. Und so ruft er, so laut er kann: Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Diese Bezeichnung Sohn Davids zeigt das schon, es ist ein Christustitel und es macht deutlich, dass er Jesus als einen Nachkommen von König David sieht und damit ihn selbst in diese Königfolge stellt und auch als König ansieht. Dahinter war die Vorstellung verborgen oder die Hoffnung darauf, dass ein Sohn Davids der versprochene Retter, der Messias von Gott ist, der wieder Frieden herstellen wird, der die Welt wieder in Ordnung bringen wird. In ihm liegt die Hoffnung für eine neue Welt, für das sogenannte neue Jerusalem. Und hab Erbarmen mit mir, damit ruft er um Hilfe. Hab Mitleid mit mir, hilf mir in meiner Not. Setze die Nächstenliebe, die du immer predigst, um. Wende dich mir zu und nimm dich meiner Not an. Und genau das tut Jesus auch. Aber er hilft nicht einfach nur, sondern er ringt um die komplette Existenz von dem Blinden. Er wendet sich ihm zu und zeigt ihm die göttliche Liebe und er verändert dadurch das Leben und das ganze Sein von diesem Blinden. Er schenkt ihm nicht nur Augenlicht, sondern er wendet sich ihm komplett zu. Er gibt ihm mehr, als der Blinde eigentlich mit einfach nur Hilfe ausdrücken könnte. Jesus hört und sieht ihn, er nimmt ihn wahr und er nimmt ihn ernst. Jesus tut nicht einfach nur das, was er jetzt in dieser Situation für richtig hält. Da sitzt ein Blinder, der schreit: Herr, erbarme dich. Natürlich, was will der? Zack, geheilt und weiter geht's. Nein, er guckt ihn an und er nimmt ihn ernst und er fragt ihn: Was willst du, was ich dir tue? Er nimmt die Bedürftigkeit ernst und er nimmt ernst, dass dieser blinde Mann selber weiß, was gut für ihn ist, was er jetzt braucht. Der Blinde hat alles auf eine Karte gesetzt. Er hat gerufen und geschrien in der verzweifelten Hoffnung, dass Jesus ihm hilft. Und ganz egal, ob er dadurch noch mehr in Verruf gerät, dass die anderen dann noch mal sagen: Mit dir will ich nichts zu tun haben. Oder vielleicht sogar Jesus zu ihm sagt: Jetzt bringt den doch mal zum Schweigen. Es ist ihm egal. Er setzt alle seine Hoffnung auf Jesus. Und dann erwartet er von ihm das Unmögliche, dass er wieder sehen kann. Er möchte zurück in sein altes Leben und er will, dass ein Wunder dafür geschieht. Er glaubt an Jesus und an seine Vollmacht. Er glaubt daran, dass Jesus die Welt verändern kann und hofft deswegen auch, dass wirklich alles für ihn möglich ist. Und diese Hoffnung wird für den Blinden bestätigt. Jesus sieht seinen Glauben und daraufhin kann auch der Blinde wieder sehen. Und wie zur Bestätigung des Glaubens heißt es im nächsten Vers: Er dankte Gott und ging mit Jesus. Er dankt nicht Jesus, also irgendeinem Wunderheiler, der jetzt hier gerade eine großartige Tat vollbracht hat, einem Menschen in Fleisch und Blut, sondern er weiß, hinter dieser Autorität gerade hat Gott gesteckt. Das war Gott, der geheilt hat. Das war nicht einfach nur irgendein Mensch, sondern es war Gott und er dankt Gott und lobt ihn dafür. Jetzt haben wir hier also diese beiden Geschichten. Einen Blinden, der alle seine Hoffnung und Zuversicht auf Jesus gesetzt hat und auch geheilt wird. Und er erkennt Jesus im Gegenzug und dafür fällt für ihn die Dunkelheit in seinem Leben wie Schuppen von den Augen. Und dann haben wir auf der anderen Seite die Jünger, die ebenfalls ihre Zuversicht und Hoffnung auf Jesus setzen, aber die vermutlich die schwersten Tage ihres Lebens vor sich haben. Sie sehen Jesus und er zeigt sich ihnen nicht als der Herr, der König, der Arzt, sondern er zeigt sich ihnen als der Leidende, der Beschimpfte, der Verschmähte, der Bedürftige und dann am Ende sogar als der Sterbende. Und beide diese Seiten, die der Blinde kennengelernt haben hat und die Jünger, die mit Blindheit geschlagen waren oder mit Unverstehen, beides ist zusammen Jesus, der uns zum Heil führen kann. Die ganze Fülle des Lebens kann nur in der Vollendung, zur Vollendung kommen, wenn Jesus beides ist: der Retter und der heilende Arzt und der Leidende und Sterbende. Erst in dieser Kombination von beiden Seiten kann er das sein und uns am Ende zur Befreiung und zum Heil werden. In dieser Spannung bewegen wir uns auf Ostern zu. Ein Gott, der Leben in Fülle spenden will und zugleich leidet und aushalten muss. Aber nur dadurch kann er den Tod überwinden. Und wir leben heute wirklich in dieser gleichen Spannung. Wir erleben Gottes Größe und Herrlichkeit. Wir erleben manchmal, dass Kranke geheilt werden. Und wir erleben auch, dass Menschen krank bleiben, dass keine Heilung geschieht. Wir begegnen und erkennen Jesus als den Gekreuzigten und den Auferstandenen. Und zugleich zweifeln und fragen wir, wie das alles zu verstehen ist und warum das Leben so ist, wie es manchmal ist. Es gibt Tage, da ist diese Spannung sehr schwer auszuhalten. An anderen geht es besser. Und manchmal fühlen wir uns wie der Blinde befreit und bereit, bedingungslos nachzufolgen und wirklich alles von Gott zu hoffen und zu erwarten. Und in all diesen Situationen, ganz egal, wie es uns darin gerade geht, in all diesen Situationen gilt uns diese Zusage Gottes, dass wir nicht alleine sind, dass wir seine Fülle immer wieder erleben werden und dass Jesus auferstanden ist und damit den Tod überwunden hat. Auf diesem Weg nach Jerusalem, in Gottes neues Reich, dürfen wir glauben, manchmal mit blindem Vertrauen und Gott alles zutrauen und manchmal auch zaghaft und mit unsicheren Schritten und riesigen Fragezeichen im Kopf. Solange wir dabei die Zuversicht und die letzte Hoffnung auf Jesus sitzen, sind wir auf dem richtigen Weg. Amen.